Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Freitag, den 15. Juni. Heute mit den folgenden Themen. Der Oerlikon-Bürle-Skandal, der größte Waffenexportskandal der Schweizer Geschichte, jährt sich zum 50. Mal.
Bürle wurde tatsächlich als schuldig erklärt und das war schon ein mittlerer Erdbeben. Und das hat die Waffenausfuhrpolitik der Schweiz nachhaltig geprägt.
Dann das Kornhausforum widmet dem Berner Fotografen Walter Studer und dessen Schaffen in den 40er bis 60er Jahren eine umfassende Ausstellung.
Ob er jetzt Flüchtlinge in Österreich fotografiert, die traumatisiert sind, ob er Bergbauern fotografiert oder ob er einen Mann fotografiert, der in Florenz sein Baby wickelt auf der Straße. Die Menschen haben Vertrauen gehabt zu ihm und das ist eigentlich die größte Auszeichnung für einen Fotografen.
Und außerdem ist heute Freitag, das heisst Radioblog-Tag. Heute von und mit JUSO-Präsidentin Tamara Funicello. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rebel Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Nachrichten und die hat Katrin Hiss für uns recherchiert.
Gestern hat der Nationalrat einen Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative angenommen. Die Initiative verlangt, dass Konzerne mit Sitz in der Schweiz in Zukunft Menschenrechte und Umweltstandards auch im Ausland einhalten müssen. Der Gegenvorschlag der Rechtskommission des Nationalrates sieht nun eine Regelung auf Gesetzesebene vor. Das Komitee hat im Vorfeld der Parlamentsabstimmung versichert, die Initiative zurückzuziehen, falls der Gegenvorschlag gutgeheißen wird. Der Gegenvorschlag geht nur noch in den Ständerat. Ebenfalls gestern hieß der Nationalrat Frauenquoten für Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte gut. Börsenkotierte Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden sollen 20% respektive 30% Frauenanteil in ihren Führungsgremien haben. Diese Richtwerte sind jedoch nicht verbindlich. Gegen eine solche Quote sprachen sich die SVP sowie einige Mitglieder der FDP aus. Mehr dazu auch später in dieser Sendung. Die Kollektivunterkunft Victoria an der ehemaligen Feuerwehrkaserne schließt bereits auf 1. September. Wie das Rabe Info aus anonymer Quelle weiß, werden die BewohnerInnen auf andere Flüchtlingszentren in und um Bern verteilt. Grund für die Schließung ist die sinkende Zahl von Asylsuchenden. Im kommenden Jahr sollen die Räumlichkeiten am Victoriaplatz von einer Tagesschule genutzt werden. Das Projekt «Haus der Vereine» hat eine erste Hürde genommen. Eine Motion aus der Feder von Christa Ammann von der AL beauftragt den Berner Gemeinderat, mit dem Kanton Verhandlungen aufzunehmen über den Kauf des Ringhofs, ein Gebäude im Lorraine-Quartier. Im Ringhof ist zurzeit noch die Berner Kantonspolizei beheimatet. Diese zieht 2025 jedoch in ein neues Polizeizentrum in Niederwangen. Das Projekt «Haus der Vereine» will gemeinnützige Organisationen und Kunstschaffenden Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Laut der Trägerschaft könnten durch einen gemeinsamen Standort, zum Beispiel Büroinfrastruktur geteilt, und Synergien ideal genutzt werden. Ins Ausland. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Osten der Türkei sind mindestens 4 Menschen getötet worden, 8 weitere wurden verletzt. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sei unklar, von wem die Gewalt ausging. Der Vorfall ereignete sich beim Besuch eines Abgeordneten der AKP, das ist die Regierungspartei Erdogans. In rund 10 Tagen finden in der Türkei Regierungs- und Parlamentswahlen statt. Gestern hat das argentinische Parlament knapp für eine Lockerung des Abtreibungsverbotes gestimmt. Der Abstimmung vorausgegangen war eine 23-stündige Monsterdebatte sowie andauernde Proteste auf der Straße. Auch gestern haben laut der deutschen Tageszeitung Taz mehrere 10.000 Menschen um das Kongressgebäude herum sowohl für als auch gegen eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruches demonstriert. Die kleine Kammer, der Senat, hat nun das letzte Wort. Nimmt auch er das neue Gesetz an, so können Frauen in Argentinien in Zukunft bis zur 14. Schwangerschaftswoche legal abtreiben. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag ziehen gegen Abend Wolken auf, es bleibt jedoch trocken bei maximal 23 Grad. Am Sonntag dann nur noch teilweise Sonne mit vermehrt Regenschauern bei Temperaturen um die 22 Grad. Ein Blick auf die kommende Woche zeigt weitgehend sonniges Wetter bei sommerlichen 25 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es war der größte Waffenexportskandal in der Schweizer Geschichte. Der Bürle-Skandal im Jahr 1968. Trotz internationalem Waffenembargo lieferte der Schweizer Rüstungskonzern Oerlikon Bürle damals Waffen an zahlreiche kriegsführende Länder, unter anderem nach Nigeria, Ägypten oder den Apartheidstaat Südafrika. Das Urteil gegen den damaligen Konzernchef Dieter Bürle fiel milde aus. Politisch aber schlug es sehr hohe Wellen. Heute, 50 Jahre nach dem Bürle-Skandal, scheint diese brisante Episode vergraben und vergessen, zumindest wenn man die aktuelle Debatte im Parlament verfolgt. Wilmar All sprach mit Historiker Sascha Zala, er ist Direktor der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz, DODIS.
Sascha Zala, vor 50 Jahren erschütterte der Skandal um die Schweizer Rüstungsfirma Oerlikon Bürle die Öffentlichkeit. Trotz Embargo, trotz Verbot lieferte Oerlikon Bürle Kriegsmaterial nach Nigeria, Saudi-Arabien oder auch den Apartheidstaat Südafrika, indem sie Exportzertifikate fälschte. Wie ging Oerlikon Bürle vor?
Ja, man muss wissen, dass die Problematik der Waffenausfuhr natürlich eine politisch sehr heikle Angelegenheit ist. Und daher hat der Bundesrat bereits während des Zweiten Weltkrieges diese Verkäufe geregelt. Eben Länder, die in einer kriegerischen Auseinandersetzung standen, die wurden in der Regel mit einem Waffenexportembargo versehen. Und dann konnten Schweizer Firmen eben solche Waffen nicht exportieren. Und diese gefälschte Erklärungen waren so konstruiert, dass Oerlikon Bürle von Drittstaaten solche eben gefälschte Erklärungen ausstellte, sodass die Behörden in der Schweiz glaubten, dass diese Lieferungen zum Beispiel nach Frankreich oder Belgien gingen und anstelle dessen wurden sie weiter exportiert und sie gingen also im Kriegsgebiet von Nigeria in erster Linie und dann in das Gros war nach Südafrika.
Es sind ja einige Jahre vergangen, bevor das ganze Ausmaß des Bürle-Skandals überhaupt öffentlich wurde. Wie kam er ans Licht?
Ja, das ist eben ein wenig das strukturelle Problem des Ganzen, weil eigentlich musste die schweizerische Diplomatie sozusagen Detektiv spielen. Der schweizerische Botschafter in Nigeria erhielt tatsächlich einige Informationen, vor allem vom britischen Militärattaché. Dieser hat dann gesehen, dass im Zusammenhang mit dem nigerianischen Bürgerkrieg Bürle-Kanonen eingesetzt wurden. Also man wusste, dass Bürle-Kanonen im Land waren und eigentlich hätten die schweizerischen Behörden schon mindestens ein Jahr im Voraus das wissen können, weil sie selbst Visa ausgestellt haben für hohe nigerianische Militärs, welche explizite Bürle besucht haben, um Waffen zu testen.
Am Ende wurde der damalige verantwortliche Konzernchef Dieter Bürle zu 8 Monaten gefängnisbedingt verurteilt. Er erhielt eine Buße von 20.000 Franken. 3 Mitarbeitende erhielten bis zu 18 Monaten bedingt. Sie haben das im Vorgespräch eine symbolische Strafe genannt angesichts der Tragweite des Skandals. Warum fiel diese Strafe so milde aus?
Ja, offensichtlich war es für das Bundesgericht nicht so einfach, hier Tatbestände festzumachen. Aber die Milde des Urteils steht in keinem Zusammenhang zur symbolischen Wirkung. Also Bürle wurde tatsächlich als schuldig erklärt und das war schon ein mittlerer Erdbeben. Und das hat die Waffenausfuhrpolitik der Schweiz nachhaltig geprägt, dass das Waffenausfuhrregime des Bundesrates etwas strikter wurde.
Sie haben dieses mittlere Erdbeben erwähnt und die Liste der Skandale rund um die Schweizer Rüstungsindustrie ist mittlerweile relativ lang. Die Pilatus-Trainingsflugzeuge, die in Südafrika oder im Sudan aufgetaucht sind, die Mobak-Schützenpanzer in Marokko oder Afghanistan, Handgranaten im Irak. Immer wieder wurde ja klar, dass die Wege der Waffen ziemlich unergründlich sind. Trotzdem wurden sämtliche Initiativen, die ein Kriegsmaterialausfuhrverbot forderten, bis heute abgelehnt. Wie erklären Sie sich das?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Das erste ist sicher das erfolgreiche Lobbyieren auf alle politischen Ebenen. Also es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass hier große wirtschaftliche Interessen mitspielen. Das ist sicherlich ein Element, das immer wieder auch von den Behörden, also innerhalb des Bundesrates diskutiert wurde, wie viele Arbeitsplätze diese Waffenindustrie überhaupt sichert. Auf der anderen Seite, und das ist ein Argument, das sehr zentral ist im Kalten Krieg, die Schweiz stilisiert sich ja als wehrwilliger, neutraler Staat und in diesem Sinne braucht quasi die Schweiz auch in ihre Selbstbehauptungsthesen eine starke Rüstungsindustrie, weil sonst würde sie sich im Diskurs der Neutralität ja abhängig machen von einer Seite. Aus diesem Grund hat man immer argumentiert, die Schweiz braucht eine starke Rüstungsindustrie und der Schweizer Markt ist zu klein. Und aus diesem Grund sei es eine Notwendigkeit, dass man diese Waffen exportiert.
Erst kürzlich hat ja die Schweizer Rüstungsindustrie das Parlament erneut aufgefordert, die Kriegsmaterialexportverordnung zu lockern, damit auch Waffenlieferungen in Bürgerkriegsländer zu erlauben. Jetzt soll quasi das, was damals illegal war, zu Zeiten des Bürle-Skandals, heute legal werden. Ist denn der Bürle-Skandal heute vergessen oder findet die Debatte auf einer ganz anderen Ebene statt?
Ja, es ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Für mich als Historiker, ich werde es erst in 30 Jahren wissen, wenn ich die Akten im Bundesarchiv einsehen darf. Aber grundsätzlich würde ich durchaus die These aufstellen, dass das traditionelle Zickzackkurs zwischen dem Pol einer restriktiven Ausfuhrpolitik, das vielleicht eher im Zusammenhang mit der internationalen Komponente der Schweiz ist, also das Außenministerium, und auf der anderen Seite der Pol um das Volkswirtschaftsdepartement und das eidgenössische Militärdepartement in der Zeit, die wir untersuchen haben. Diese sind quasi die Lobbyisten für diese Verkäufe. Und lange Zeit gab es zwischen diese zwei Polen ein Austarieren aus diesen zwei Positionen. Und in der Tat habe ich den Eindruck, dass in letzter Zeit dieses Austarieren etwas verloren gegangen ist und dass die quasi volkswirtschaftlichen, militärischen Aspekte im Vordergrund stehen.
Sascha Zala ist Historiker und Direktor der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz DODIS, das unabhängige Kompetenzzentrum für die Geschichte der schweizerischen Außenpolitik und der internationalen Beziehungen.
Rebe Info.
Ja, meine Damen und Herren, wir machen hier gleich einen Abstecher in vergangene Zeiten, in die 40er Jahre. Musikalisch sind die 40er Jahre ja die Zeit des Swings und der Big Bands. Und da kommt man um einen Namen nicht drumherum: Glenn Miller, In the Moon. We'll be right back. Radioinfo. Kultur. Wenn Donald Trump dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un die Hand schüttelt, werden diese Bilder nur Sekunden später in der ganzen Welt ausgestrahlt. Vor 60 Jahren dauerte es viel länger, bis Bilder zu einem bestimmten Ereignis in Schweizer Stuben gelangten. Dafür mussten sich wagemutige Reporter in die Welt begeben und vor Ort fotografieren, damit diese Fotos später in Zeitungen und Magazinen abgedruckt werden konnten. Einer dieser Bildlieferanten war Walter Studer. Der gebürtige Berner Oberländer war einerseits ein genauer Beobachter des Schweizer Alltags, andererseits machte Studer mit seiner Kamera auch zahlreiche Auslandreisen und brachte so ein Stück große weite Welt in helvetische Stuben. Das Berner Kornhausforum hat dem umfangreichen Schaffen des Fotoreporters Walter Studer nun eine Ausstellung gewidmet. Ich habe sie mir angeschaut. «1918 erblickte in Adelboden ein Mann das Licht der Welt, dessen Leben fortan von der Fotografie geprägt sein sollte. Walter Studer. Schon Walters Vater verwandelte zu Hause das kleine Badezimmer regelmäßig in eine Dunkelkammer. Walter selber absolvierte in Spiez eine dreijährige Fotografielehre, betätigte sich dann in verschiedenen Kurorten als Sportfotograf und als Fotoreporter, bevor er in Bern sein eigenes Geschäft eröffnete.» Dieses lief gut. Walter Studer erhielt Fotoaufträge von Presse, Industrie und Wirtschaft. Entsprechend vielfältig war denn auch sein Schaffen. In diesen Jahren hätte Walter Studer seinen 100. Geburtstag feiern können. Grund genug für das Berner Kornhausforum, dem umtriebigen Fotografen eine Sonderausstellung zu widmen. Über 200 Schwarz-Weiß-Fotografien aus Walter Studers Schaffen sind zu sehen. Ausgewählt hat sie der Leiter des Kornhausforums, Bernhard Giger.
Die Ausstellung zeigt eigentlich sein Werk als Bildjournalist, als Fotoreporter, um fast 20 Jahre ungefähr, von den späten 40er bis in die 60er Jahre. Er hat einfach einen Blick, der andere nicht haben, der etwas Nüchternes hat, aber gleichzeitig auch die Emotionen entdecken kann in den Szenen, die er aufnimmt. Etwas ganz Entscheidendes, also gleichzeitig eigentlich genug Distanz, das soll man als Fotograf oder als Journalist oder als Medienschaffende auch haben zum Geschehen, über das man berichtet. Aber andererseits trotzdem spürt man, dass die Menschen Vertrauen haben zu ihm als Fotografen, ob er jetzt Flüchtlinge in Österreich fotografiert, die traumatisiert sind, ob er Bergbauern fotografiert oder ob er einen Mann fotografiert, der in Florenz sein Baby wickelt auf der Straße. Die Menschen haben Vertrauen gehabt zu ihm und das ist eigentlich die größte Auszeichnung für einen Fotografen.
Schon früh zog es Walter Studer mit seiner Kamera in die weite Welt hinaus. Englische Städte und Fußballstadien, ein mausarmes Italien in den 1940er Jahren, Verwüstung, Elend und Trümmerhaufen der Nachkriegszeit, Reisen in die kommunistische Tschechoslowakei, in die USA und nach Mexiko. Mit seinen Fotografien brachte Walter Studer die Welt in die Schweiz. Seine Bilder wurden in Zeitungen und Illustrierten abgedruckt. Vielen Leserinnen und Lesern ermöglichten sie erste Blicke in eine Welt, die sie selber noch nie gesehen hatten.
Die Ausstellung hat 15 Kapitel, sind thematisch geordnet, eben nicht chronologisch, also fängt nicht in den 40er Jahren an oder in den 60ern auf. Auch um zu zeigen, er hat eigentlich wirklich die ganze Welt dazumals abgebildet. Also es hat ein Kapitel Emmental zum Beispiel aus den 50er Jahren und auf der Wand gegenüber ist eine Serie aus Italien aus den 50er Jahren, 10 Jahre bevor der Tourismus dort richtig ausgebrochen ist. Also ganz bewusst auch die Welten, die eigentlich verschiedene Welten sind, aber für ihn war das eine große Welt, das eigentlich hier auch in der Ausstellung nachvollziehbar zu machen.
Die Fotografien des Walter Studer zeigen, hier hat einer ein Gefühl für das Szenische. Ein Bild ist bei Walter Studer nicht einfach ein Bild, sondern erzählt immer auch eine Geschichte. Sein Blick auf die Dinge ist einerseits geprägt von dokumentarischer Distanz, trotzdem aber ist der Betrachter auch hautnah am Geschehen dran. Sinnlich sind sie, die Fotografien des Walter Studer, die einen mitnehmen in eine vergangene, verlorene Zeit.
Heute ist ja Fotografie etwas sehr Flüchtiges, Handyfotografie, Selfies machen, das ist wirklich flüchtige Fotografie. Das war damals noch nicht so bei ihm. Ich bin durch das Archiv gegangen von ihm, jetzt in ein Jahr lang, und das ist ja wirklich ein massiv breites Werk. Da spürt man, das ist ein ganz anderes Vorgehen. Er hat wichtige Bilder, wo es vielleicht 4, 5 Negative gibt davon, aber nicht mehr, wenn überhaupt. Also viel mehr überlegt, was will ich fotografieren, wie fotografiere ich das, und dann hat er das gemacht und dann war es vorbei. Also auch das ist ein Unterschied zu heute. Wenn wir digital fotografieren, auch wenn wir das sehr ernsthaft und professionell machen, drücken wir sehr viel mehr ab. Früher war Filmmaterial, das hat gekostet, Film. Muss man sich immer überlegen, wie viele Filme brauche ich dadurch. Also von dem her viel bewusster eigentlich fotografieren, und das spürt man diesen Bildern an.
Walter Studers Bilder machen deutlich, hier ist einer, der die Dinge begreifen und verstehen will. Einer, der sich nicht aufdrängt, sondern zuschaut, zuhört und mit seiner Kamera nicht einfach nur ein Bild schießt, sondern eine Stimmung, einen Ausschnitt aus der Realität einfängt. Was wir heute als künstlerischen Akt begreifen, hätte Walter Studer selber wohl kaum als Kunst deklariert.
Dazumals in der Fotografie war das Wort Kunst absolut verpönt. Fotografen waren Handwerker. Das hat viel auch mit ihrem Selbstverständnis zu tun gehabt, aber auch mit der Art, wie die Gesellschaft mit Fotografie umgegangen ist. Ja, was wir hier machen, in einem Museum einfach Fotografie auszustellen, das gab es damals schlicht und einfach nicht. All diese Bilder, die hier hängen, sind irgendwie in einem Zusammenhang entstanden. Das sind nicht freie Arbeiten, das waren alles Aufträge, also ganz eine andere Art von Fotografie. Als ich in der Lehre war, ich habe in den Ende 60er, Anfang 70er Jahre die Lehre gemacht, hat mir mein Lehrmeister vom ersten Tag an gesagt, das Wort Kunst nimmst du nie in den Mund, das gibt es nicht bei uns, oder? Wir sind Handwerker.
Bernhard Giger sprach hier über das Handwerk des Fotografierens und über die Ausstellung mit den Bildern von Walter Studer. Bernhard Giger ist der Leiter des Kornhausforums, und genau dort sind denn die Fotografien von Walter Studer auch zu sehen. Die Ausstellung läuft bis am 5. August.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag, somit Zeit für den Radioblog, unsere akustische Hörkolumne. Heute von und mit JUSO-Präsidentin Tamara Funicello, die bei den Aufnahmen offenbar stürmischen Winden trotzen musste.
Am 14. Juni 1991 haben die Frauen in der Schweiz gestreikt. Jedes Jahr feiern wir dieses Datum und tragen unseren feministischen Kampf auf die Straße. So auch gestern. In der ganzen Schweiz haben Hunderte und Tausende von Frauen Aktionen durchgeführt und Feste gefeiert. Auch die SP und die JUSO waren bei diesem Aktionstag dabei. Die SP und die JUSO haben gestern unter anderem ans Bundeshaus ein feministisches Manifest genagelt und so eigentlich unseren Anforderungen, unsere Forderungen für Gleichstellung Nachdruck verliehen. Inhalt des Manifestes ist es, Lohngleichheit zu fordern, weil es kann einfach nicht sein, dass für die gleiche Arbeit nicht der gleiche Lohn bezahlt wird. Wir fordern aber auch die Anerkennung der unbezahlten Arbeit, der sogenannten Care-Arbeit, denn es ist so, dass der Großteil dieser Care-Arbeit, dieser Sorgearbeit, die wird heute nach wie vor von Frauen gemacht. Und diese unbezahlte Arbeit, die ist eigentlich wichtiger für das System als die bezahlte Arbeit, denn man kann aufhören, Smartwatches zu produzieren, man kann aber nicht aufhören, Kinder zu produzieren. Nichtsdestotrotz wird diese Sorgearbeit nicht genug gewertet, sie wird nicht bezahlt, es wird als selbstverständlich gesehen. Es wird als selbstverständlich gesehen, dass Frauen Kinder großziehen, dass man den Haushalt macht, dass man putzt, dass man Sex hat, dass man liebt. All das wird nicht als reproduktive Arbeit wahrgenommen. Das haben wir gefordert, und als Drittes haben wir ein Ende der Gewalt gegen Frauen gefordert, die länderübergreifend ist, die nationalitätenübergreifend ist, die klassenübergreifend ist. Gewalt kennt keine Klasse, keine Nationalität und keine Grenze, aber sie kennt ein Geschlecht. Am gleichen Tag wurde dann im Parlament über die Geschlechter Richtlinien diskutiert im Rahmen der Revision des Aktiengesetzes, und da hat eigentlich das Parlament entschieden, dass es Geschlechterrichtlinie geben soll für Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen, die dann sagen, ja, es wäre eigentlich noch cool, wenn ihr 20% Frauen hättet. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht viel mehr als ein Feigenblatt. Zusammen mit dieser Entscheidung, die den Ständerat getroffen hat, im Zusammenhang mit der Lohngleichheit, weil da passiert eigentlich nicht viel anderes, als dass man sagt, es wäre toll, wenn ihr das machen würdet. Sanktionen gibt es aber keine, Frauen müssen nicht gerecht behandelt werden. Ich meine, es wäre, als wenn man bei einer Autobahn statt eine Tempolimite hinschreiben würde, es wäre nett, wenn sie langsamer fahren würden. Ich meine, das ist auch ein Witz. Ich sehe also überhaupt nicht ein, wieso dass das bei Frauenanliegen gemacht werden soll, vor allem bei der Lohngleichheit. Genau darum braucht es unseren Kampf. Es braucht unseren Kampf, weil er weitergeht als die Chefetagen und weil er weitergeht als die Arbeitswelt. Wir haben klar gesagt, wenn unsere Forderungen nicht erfüllt sind bis in einem Jahr, dann sehen wir uns auf dem Bundesplatz wieder. Und die Frauen in diesem Land, die haben schon mal gestreikt am 14. Juni 1991. Vielleicht streiken sie ein zweites Mal am 14. Juni 2019.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Freitag, den 15. Juni. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende und habt Sorge. Bye-bye.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.